Herzlich willkommen zu Dünen Talk, der Podcast von Regisun. Wie immer mit dabei Christina Sass. An ihrer Seite heute ein Gastinterviewpartner. Seid gespannt über spannende und hilfreiche Informationen rund um die Produkte hier oben aus dem hohen Norden. Christina von Regizone. Wir sind mit dem Dünentalk heute wieder mit einem Interviewgast zusammen. Wir haben Mattister von Taste Religion. Hallo.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben immer relativ viele Fragen von Zuhörern auch zu zukünftigen Interviewpartnern. Wir teasern ja alles immer an. Wer Instagram bei uns folgt, der weiß das auch. Das heißt, eine der wichtigen Fragen, seit wann gibt es euch schon? Seit wann macht ihr das und wie ist die Idee vor allen Dingen entstanden?
Ja, das kann ich dir gerne mal erklären. Und zwar, die Grundidee ist entstanden vor einer ganzen Weile schon. Und zwar kommt mein Geschäftspartner Lasse, mit dem ich das hier alles zusammen mache, ursprünglich von einem Fisch- und Feinkostunternehmen. Und die haben vor Jahren schon mal eine Honig-Senf-Soße im Einzelhandel platziert und haben das dann irgendwann aus verschiedenen Gründen eingestellt. Nichtsdestotrotz ist das ein super Produkt unserer Meinung nach. Und da war die Idee relativ klar, wenn wir mal die Ressourcen haben, möchten wir die mal im Einzelhandel platzieren. Dann kam Lasse auf mich zu, als wir uns im zweiten Lockdown befunden haben. Und ich war zu der Zeit Betriebsleiter in einem Burgerladen in Hamburg und hatte auf einmal sehr viel Zeit. Und dementsprechend hat sich das angeboten, einfach mal die Honig-Senf-Soße im Einzelhandel zu platzieren. Da ist uns relativ schnell klar geworden, dass ein Produkt alleine im Regal untergeht. Und wenn man jetzt schon den Schritt geht, sollte man doch auch noch ein paar andere Produkte drumherum sich überlegen. Und dementsprechend sind wir dann im Februar 2021 gestartet mit einer UG, die dann relativ schnell zu einer GmbH umgeformt wurde. Und Markteintritt mit unseren Produkten hatten wir Ende Juni, Anfang Juli im Einzelhandel vor allen Dingen und natürlich auch online, mittlerweile auch über Regizone. Und das war eigentlich so der Start des Ganzen.
Mega, das heißt eigentlich ein Corona-Baby. Ein klassisches Startup, was sich daraus entwickelt hat.
Genau, das kann man so sagen.
Wie sind die Ideen für die Soßen entstanden?
Die Ideen für die Soßen, das war ein längerer Prozess. Wir haben uns natürlich dann relativ schnell Gedanken gemacht, wo platzieren wir die ganze Geschichte. Natürlich im Lebensmitteleinzelhandel war für uns der logischste Weg. Online ist auch super interessantes Geschäft, aber wir sind der Meinung, dass eine Soße auch einfach mal spontan mitgenommen wird und dementsprechend konnten wir uns da nicht nur auf die Online-Präsenz beziehen. Die ganzen Produkte sind eigentlich in mehreren Monaten entstanden. Ich hatte ja Kurzarbeit, dementsprechend hatte ich auf einmal gar nichts mehr zu tun. Und dann haben wir uns klassisch an den Herd gestellt und erstmal ein paar Sachen ausprobiert.
Wie man sich das so vorstellt. Man steht am Herd und mischt einfach mal zusammen, guckt, was da rauskommt.
Genau, ich habe natürlich in meiner Kochvergangenheit, ich habe ein paar Jahre in der gehobenen Gastronomie gearbeitet, bevor ich nochmal ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht habe. Und dementsprechend habe ich da schon einige Einflüsse mitbekommen. Und dadurch konnten wir uns schon so ein paar Sachen grundsätzlich vorstellen. Die haben wir dann einfach mal wirklich ausprobiert. Und Familie und Freunde mussten dann eine ganze Menge probieren, kann ich sagen. Und irgendwann hatten wir dann unsere Produkte zusammen und waren damit auch soweit zufrieden. Und ja, dann ging es eigentlich nur noch darum, wie man das am besten produziert, sodass es auch im Einzelhandel vertrieben werden kann.
Habt ihr auch was gemixt, wo ihr sagt, oh, das geht gar nicht?
Wir haben am Anfang auch mit Mayonnaisen experimentiert und da haben wir eine Sepia-Mayonnaise hergestellt. An und für sich eine coole Idee, weil es eine schwarze Mayo. Das Problem war aber, dass Sepia ist ja Tinte vom Tintenfisch. Und dementsprechend, hat die so leicht fischig geschmeckt, die ganze Mayonnaise. Das war nicht so eine gute Idee, würde ich sagen.
Aber zumindest spannend von der Optik.
Ja, das auf jeden Fall.
Was ist das Besondere, da kommen wir gleich zum nächsten, was ist das Besondere an euren Produkten?
Kannst du das beschreiben?
Ja, kann ich dir sagen. Und zwar ist es eigentlich so, dass die Produkte grundlegend, wenn man die Rezeptur hätte, könnte man sie im Kochtopf zu Hause nachmachen. Mhm. Das ist allgemein der Ansatz. Also wir arbeiten nicht so wie die Lebensmittelindustrie klassisch. Das heißt, es ist von einem Koch, nicht von einem Lebensmitteltechniker entwickelt worden. Und unsere Produkte haben Ecken und Kanten. Das heißt, ja, man ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle überrascht über besondere Gewürze oder die Kombination insgesamt. Letztendlich ist unserer Meinung nach so die Grundphilosophie, dass man ja vernünftige Zutaten im richtigen Verhältnis zueinander mischen sollte. Und da haben wir eine super Expertise drin und die haben wir genutzt, würde ich behaupten. Und das spiegelt uns aktuell auch ja unsere Kundschaft wider.
Wenn ich mir so das Berufliche mal anschaue, was denkst du für euch beide, was war die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist es eigentlich flächendeckend im Einzelhandel erhältlich zu sein. So als regionaler Lieferant ist das ja auf jeden Fall gar nicht so schwierig, aber sobald man ja an die 100 Märkte, in denen man verkauft, rankommt, ist es schwierig weiter zu wachsen, beziehungsweise es wird einem nicht leichter gemacht und das ist nach wie vor eigentlich die Hauptschwierigkeit und natürlich der Markeneintritt war damals nicht so einfach, weil man erstmal Leute finden muss, gerade ganz am Anfang, wenn man noch sich gar keinen Namen gemacht hat, die das überhaupt ausprobieren wollen, weil der Supermarkt bzw. der Einzelhändler an sich hat natürlich auch ein Risiko, dass es nicht läuft.
Ja.
Das war so eigentlich die größte Schwierigkeit, würde ich sagen, und ist es nach wie vor.
Jetzt stelle ich mir vor, ihr beiden Jungs, ihr steht so am Topf, mischt das Ganze zusammen, Freunde, Familie müssen probieren. Was haben die denn überhaupt dazu gesagt? Also standen die da voll hinter oder sagten, Mensch, jetzt machen die ihren Soßen?
Wir müssen wirklich sagen, dass wir ja eigentlich keine negativen Einflüsse da entgegengebracht bekommen haben. Das heißt konkret, eigentlich fanden alle die Idee super und haben erstmal geschaut, was da gerade passiert. Und ich glaube, wir haben unsere Zeit effektiv genutzt. Lasse hat zu der Zeit noch gerade seinen Master eigentlich angefangen und war dementsprechend auch relativ flexibel und ich hatte ja sowieso Zeit dafür. Und einfach mal was probieren, ich glaube, das ist grundlegend bei allen gut angekommen und dementsprechend irgendwelche Steine hat uns eigentlich keiner in den Weg gelegt und alle waren sehr interessiert, was da jetzt so passiert.
Seid ihr von vornherein so Macher oder wie würden Freunde euch beschreiben?
Ah, eine sehr schwierige Frage. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Ich glaube, dass Lasse und ich beide sehr kreativ sind und vielleicht in einer gewissen Form auch so eine Machermentalität an den Tag gelegt haben. Das heißt, uns war das Risiko von vornherein bewusst, dass sowas natürlich auch überhaupt nicht laufen kann. Hat sich bis jetzt nicht verbewahrheitet, aber nach wie vor muss man natürlich weiter kämpfen. Insgesamt würde ich behaupten, dass wir beide sehr fleißig sind und zuverlässig. Und ja, das wären so die Attribute, die ich jetzt mal spontan dazu hätte.
Ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Attribute, die man mitbringen muss, diese ständige Kontinuität auch etwas durchzuziehen. Weil das ist ja am Anfang wirklich so eine Berg- und Talfahrt. Und sich da wirklich auch immer wieder rauszuarbeiten und zu sagen, so, und das ist jetzt meine Vision, mein Ziel, da gehe ich drauf zu. Ich glaube, das kann man zu zweit ganz gut gucken, wenn man ähnlich tickt.
Das denke ich auch. Wobei man auch sagen muss, dass Lasse und ich komplett unterschiedlich sind, auch von unseren Expertisen und auch von unserer Persönlichkeit her. Also wir sind von Haus aus beste Freunde und ich hätte niemals gedacht, dass das so gut klappt, weil das natürlich auch immer ein gewisses Risiko ist, wenn man so viel Zeit auf einmal zusammen verbringt, auch noch beruflich, dass das irgendwann mal knistert. Aber bisher kann ich sagen, haben wir da unseren Weg gefunden und jeder hat ganz klar seine Arbeitsbereiche und dadurch sind wir da wirklich super produktiv und haben keine Probleme, uns sowohl geschäftlich wie auch privat miteinander zu verständigen.
Das heißt eigentlich wie ein altes Ehepaar eingespielt in den Bereichen.
Könnte man mittlerweile sagen, tatsächlich.
Teilt ihr euch die Aufgaben also bewusst auf oder hat sich das irgendwie so im Laufe der Zeit ergeben, dass du mehr eine Schwäche, keine Ahnung, für Vertrieb hast und Lasse dann eher für die Entwicklung? Oder habt ihr von vornherein gesagt, du machst das, ich mach das?
Sowohl als auch. Wir haben von vornherein schon klare Aufgabengebiete verteilt und das kann man eigentlich insgesamt so sagen. Ich bin für das Produkt an sich zuständig, das heißt den Inhalt der Flasche, die Produktentwicklung, alles was damit zusammenhängt und Lasse ist für den Auftritt verantwortlich, das heißt das Packaging an sich, den Marketing- und CI-Auftritt, also den Corporate Identity-Auftritt, für alle, die es nicht wissen. Und so sind natürlich dann auf einmal noch andere Felder hinzugekommen und die haben wir dann ja situativ, hat der eine mehr Lust dazu gehabt und der andere mehr dazu und letztendlich hat sich das dann so alles weiterentwickelt, kann man sagen.
Ich weiß, wir haben uns kennengelernt, da war Lasse mit einem Bulli unterwegs auf einem Herbstmarkt und das war so cool, dieser ganze Auftritt mit diesem alten Bulli, es war echt ganz, ganz toll. Ist das etwas, was ihr immer noch macht und auch weiter verfolgt oder ist euer Fokus in den nächsten Wochen, Monaten ein anderer?
Leider Gottes sind ein paar Messen abgesagt worden. Okay. Dementsprechend ist unser Messekalender nicht ganz so voll wie geplant. Ich würde nicht sagen, dass wir ein klassischer Marktbeschicker sind, beziehungsweise ein klassisches Konstrukt, was sich auf Märkten jetzt habe ich einen Hänger.
Dass sich auf Märkten durchsetzt.
Genau, beziehungsweise was auf Märkten klassisch verkauft.
Ja.
Dementsprechend muss ich sagen, dass wir das immer wieder machen werden mit dem Bus, aber unser Fokus nicht zu 100% auf Messen liegt.
Jetzt seid ihr ja beruflich verbandelt, privat auch verbandelt. Wo zieht ihr denn aus eurer Freizeit für euch noch Kraft aus? Also was verbringt ihr die auch noch zusammen oder ist das dann eher so, dass jeder für sich seine Ruheinsel selber braucht?
Wir waren gerade eine Woche auf Kreta zusammen, tatsächlich auch, jeweils mit unseren Freundinnen und noch einem befreundeten Pärchen. Man kann schon sagen, dass wir auch die Freizeit noch oftmals zusammen verbringen. Und das ist schon eine witzige Sache eigentlich. Hätte ich niemals so gedacht, gerade wenn man jetzt auch noch den ganzen Tag bei der Arbeit sich gegenüber sitzt, dass man dann auch noch seine Freizeit zusammen verbringt. Aber eigentlich hat sich privat nicht viel verändert, kann man so sagen.
Aber ihr sitzt dann nicht abends beim Gyros irgendwie zusammen auf der Insel und sagt, ach, das könnte man auch nochmal entwickeln.
Tatsächlich haben wir uns für diesen Urlaub überlegt, nicht so viel über die Arbeit zu sprechen. Natürlich mussten wir die eine oder andere Mail schreiben oder telefonieren, aber insgesamt war es in letzter Zeit so viel, dass wir da bewusst eigentlich so wenig wie möglich über die Arbeit gesprochen haben.
Geh mal zurück in deine Kindheit. Was haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Hatten die so eine Vorstellung, was du mal machen könntest oder würdest oder du selber vielleicht auch? Klassischer Arzt, Pilot, Architekt? Oder ist das so völlig frei gewesen bei euch?
Meine Eltern sind beide Pädagogen. Ich glaube, dass das deswegen auch so war, dass die eigentlich letztendlich mit allem zufrieden waren, wo ich zufrieden mit bin. Und ich glaube, es ist auch nicht der klassische Weg, nach dem Fachabi eine Kochausbildung zu machen. Und auch da hätten wahrscheinlich andere Familien gesagt, dass man doch lieber direkt das Studium anfängt oder was für höher qualifizierte Tätigkeiten im Nachhinein besser ist. Letztendlich hat mir das nicht geschadet und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und dementsprechend habe ich eigentlich von Haus aus nie irgendwelche Vorgaben bekommen, was ich mit meinem Leben anstelle und konnte da die Freiheit genießen, eigentlich zu machen, das worauf ich Lust habe.
Ich glaube, Pädagogen sind eh die Paradeeltern, die haben für alles Verständnis, das finde ich immer ganz großartig.
Die Paradeeltern bestimmt in manchen Punkten, ohne das jetzt schlechter zu machen, als es ist, aber doch, ich hatte sehr viel Freiheiten und die sind natürlich jetzt auch in der Kreativität super wichtig, beziehungsweise wir haben halt einfach, Lasse genauso wie ich auch natürlich, einfach wenig Vorgaben von Haus aus bekommen, was wir mit unserem Leben anstellen. Und das ist natürlich eine super Grundlage. Und tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, was ich mal werden wollte. Ich glaube, es waren unterschiedliche Sachen. Also der klassische Feuerwehrmann war mal dabei, aber mit Sicherheit auch andere Tätigkeiten. Das hat variiert.
Was war dein liebstes Schulfach?
Ich glaube, die meisten würden natürlich Sport sagen, aber neben den sportlichen Betätigungen fand ich Geschichte tatsächlich gerade mit zunehmendem Alter sehr interessant.
Okay. Wenn wir jetzt mal sehen, ihr habt ja die ersten Hürden eines Startups gut überwunden, wahrscheinlich auch einige Fehler gemacht, wie es jeder macht, wahrscheinlich auch fürchterlich viel gelernt. Was würdest du Menschen raten, die Ähnliches vorhaben, also diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen und ein Unternehmen aufbauen wollen?
Eine sehr interessante Frage. Mittlerweile kann ich da viel zu sagen. Auf jeden Fall sollte man sowohl neben dem Kreativen auch betriebswirtschaftliche Fertigkeiten mitbringen. Mhm. Das heißt, Kalkulation, allgemein, wie gründe ich ein Unternehmen, wie stelle ich das auf? Das sind sehr wichtige Punkte. Man sollte den Markt analysieren, in dem man sich begibt. Und natürlich auch das nötige Kapital dafür zur Seite legen und da auf jeden Fall auch einen sehr guten Puffer einbauen, weil es passieren immer Sachen, mit denen man nicht rechnen kann. Und dementsprechend sind das so die Grundfertigkeiten. Kreativität und gleichzeitig auch noch rechnen können, ist auf jeden Fall eine Sache, die heutzutage wichtiger denn je geworden ist, würde
also ich behaupten. Die Vorarbeit quasi leisten.
Ja.
Wir hatten im Vorgespräch schon uns kurz darüber unterhalten und ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast. Was würdest du heute oder ihr heute anders machen als zu Beginn eurer Laufbahn?
Wir würden tatsächlich erstmal den Fokus auf Reichweite legen. Das heißt Markenbekanntheitsgrad, sowohl online als auch physisch. Und dann hätten wir tatsächlich erst die Produkte machen sollen, weil wir mittlerweile der Meinung sind, dass man dadurch natürlich dann deutlich mehr Leute erreichen kann. Wenn man direkt mit dem Produkt von null startet, hat man es auf jeden Fall ein bisschen schwerer.
Was macht dir denn in deinem Job, in deinem Bereich am meisten Spaß?
Das ist vielschichtig. Natürlich klassisch die Produktentwicklung. Mhm. Die macht aber natürlich nur einen sehr kleinen Teil der Arbeit aus. Ich denke, was mir am meisten Spaß macht, ist, dass die Arbeit nicht einem vorkommt wie Arbeit, sondern letztendlich ist man ja jeden Tag dafür selbst verantwortlich, wie man sich strukturiert, wie man seine Zeit verbringt. Und das ist eigentlich so, ja, neben diesem klassischen Unternehmertum das größte Benefit, dass es einem nicht vorkommt wie Arbeit.
Ja, ich empfinde das genauso wie du. Ich habe mir die Produkte ja auch angeguckt und auch sehr genau angeschaut, weil wir sie ja bei uns im Portfolio haben. Das spannendste Produkt, was ich gefunden habe bei euch, ist die vegane Bratensoße. Wie kommt man dazu, eine vegane Bratensoße zu kreieren?
Wirklich eine sehr gute Frage, muss ich an der Stelle sagen. Wird immer wieder gefragt, kann ich ganz einfach erklären. Und zwar hatte ich schon von Haus aus meiner Kochvergangenheit ein Rezept, das ganz anders war, wo ich aber damals schon geflasht war darüber, was man für einen Geschmack tatsächlich nur mit pflanzlichen Produkten hinbekommt. Und dann haben wir uns ja letztes Jahr damit beschäftigt, was wir neben der Grillsaison, welche Saison man noch bespielen kann. Und das war natürlich unter anderem das Weihnachtsgeschäft. Und gerade zu den kälteren Jahreszeiten mögen die meisten Leute gerne deftige Sachen. Und wir kennen natürlich mittlerweile auch viele Leute, die sich vegan ernähren und gerade an Weihnachten wieder zu ihrer Familie nach Hause kommen. Und dann wird ja klassisch normalerweise ein Braten, eine Gans, Rouladen, gibt ja diverse Sachen, die aus dem Weihnachtsessen nicht mehr wegzudenken sind. Und für Leute, die sich vegan ernähren, gibt's ja mittlerweile super viele Fleischersatzprodukte. Mhm. Und dieser Markt ist gesättigt, würde ich behaupten. Was aber uns gefehlt hat, ist die passende Soße dazu, weil Kartoffeln, Rotkohl, das sind alles Sachen, die auch ein vegan lebender Mensch essen kann. Und die Soße dazu haben wir dann entwickelt, war auch das Produkt mit der längsten Entwicklungszeit insgesamt. Ist eine sehr komplizierte Rezeptur, wo man genau drauf gucken muss, welche Mischungsverhältnisse man wählt. Einzelne Komponenten zusammen im falschen Mischungsverhältnis schmecken einfach nicht so wie das Endprodukt, das wir jetzt erschaffen haben. Und letztendlich kommt super an. Sogar von Landfrauen haben wir schon gehört, die ihre eigene Soße damit verfeinert haben, was, glaube ich, schon fast ein Ritterschlag gleicht. Und das ist eigentlich der Hintergrund hinter der veganen Bratensoße.
Meine älteste Tochter ist jetzt seit 2 Jahren vegan. Und das ist immer relativ schwierig, weil wir auch sehr gerne mal Pute oder Braten essen. Und die hat tatsächlich eure Soße genommen, als wir den Putenbraten mit der klassischen Soße hatten und hat den dann zu ihren Kartoffeln mit dazu genommen. Und die war wirklich begeistert. Also das fand sie richtig klasse, weil sie sagte, Mama, das ist endlich mal eine Soße, die nicht künstlich schmeckt. So, und vor allen Dingen, die riecht auch gut. Also sie ist da wirklich mit allen Sinnen dabei und war da sehr, sehr beeindruckt von.
Vielen Dank. Ja, insgesamt ist es, glaube ich, so, dass viele Menschen sich am Anfang gefragt haben, warum es jetzt noch eine Soße im Supermarktregal mehr gibt. Und letztendlich, wenn sie es probiert haben, wissen sie spätestens, warum. Weil wir wirklich versuchen, ein ganz anderes Geschmacksbild hinzubekommen, das man eigentlich nur aus den Restaurantküchen kennt und nicht aus dem Supermarktregal.
Was ist dein Lieblingsprodukt aus eurer Sparte?
Das ist so ein bisschen so eine Frage, glaube ich, wie wenn man mehrere Kinder hat und fragt, welches ist. Ich kann sagen, welches Produkt ich am meisten im Alltag benutze. Die Frage könnte ich beantworten tatsächlich, weil das ist wirklich der klassische Mojo-Ketchup bei uns. Ja, den benutze ich am meisten. Aber jedes Produkt hat irgendwie für mich, ja, definitiv, und ich nutze sie alle tagtäglich fast im Kochprozess und bin immer wieder erstaunt darüber, wie gut die eigentlich schmecken. Tatsächlich immer noch.
Das heißt, die mischst du auch in klassische Gerichte mit hinein? Also ich muss jetzt nicht so eine Flasche nehmen und habe die dann nur für ein Gericht, sondern ich kann, und das finde ich das Positive, ich kann sie in ganz vielen Dingen mit anwenden.
Genau, das ist ja sowieso die Grundphilosophie, die wir haben. Wir werden uns immer weiter in die Küchenhelfer etablieren. Das heißt konkret, man kann eine Teriyaki-Soße oder eine Erdnuss-Chili-Soße oder die vegane Bratensoße nehmen, brät sich erstmal sein Gemüse mit Fleischersatzprodukt oder Fleisch oder was auch immer in der Pfanne an und löscht die dann mit der jeweiligen Soße ab und hat ein komplett fertiges Gericht, was nicht weiter abgeschmeckt werden muss. Das ist deswegen sind die Soßen mittlerweile auch bei Campingfreunden sehr beliebt, weil die natürlich einfach nicht so viel Platz haben und ja dann einfach eine Soße mitnehmen und damit kochen können, ohne jetzt 15 verschiedene Gewürze zu benutzen. Und dahin wird sich die ganze Marke auch weiterentwickeln.
Wann kommt ein Kochbuch?
Sehr interessante Frage. Haben wir tatsächlich schon in der Planung, scheitert noch so ein bisschen an der Umsetzung, weil das natürlich ein Riesenthema ist. Gerade mit den Verlagen muss man sich schon sehr gut beschäftigen, bevor man so ein Projekt angeht. Ist tatsächlich geplant. Ich kann da noch kein konkretes Datum nennen, aber ich hoffe, dass es in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren passiert.
Also bleibt gespannt. Ist auf jeden Fall interessante Dinge mit dabei. Was sind so für euch, wir hatten jetzt ja ein Ziel, das Kochbuch fände ich toll, aber was sind so eure nächsten Schritte? Worauf darf man gespannt sein?
Wir etablieren jetzt eine Großverbraucherlinie, die ist natürlich dann im klassischen Restaurant über die Systemgastronomie zu erwerben, das heißt kein klassisches Endkundenprodukt, weil wir da diverse Anfragen haben, die Gastronomie hat Personalnot wie noch nie und da wollen wir Abhilfe schaffen mit unseren Produkten, die halt ja klassisch gekocht sind, wie als würde man das in der eigenen Restaurantküche machen. Und man hat trotzdem ein ehrliches Produkt, weil die Gastronomie benutzt ja schon eine ganze Weile sehr viele Convenience-Produkte. Ja. Und davon sind die meisten leider Gottes nicht so gut von der Qualität her. Und auch bei den guten Gastronomen, bei den höherpreisigen Gastronomen findet langsam Umdenken statt. Das ein oder andere Convenience oder High-Convenience, wie sie sich in unserem Fall schimpfen, wird etabliert. Und das möchten wir auch bespielen. Ansonsten ist eigentlich geplant fürs nächste Jahr den mittel- und süddeutschen Raum mehr in Beschlag zu nehmen. In Norddeutschland haben wir uns jetzt so einen kleinen Bekanntheitsgrad geschaffen und das möchten wir natürlich gerne fürs nächste Jahr noch weiter ausbauen.
Spannende Schritte. Wir möchten jetzt natürlich auch noch ein bisschen was von den Menschen hinter den Produkten erfahren. Das heißt, wofür dürfte man dich mitten in der Nacht wecken?
Für ein richtig gutes Essen oder wenn es in den Urlaub geht, würde ich spontan sagen. Aber nicht für viele Sachen. Ich bin eher jemand, der gerne ein bisschen länger schläft und dann in die Nacht hinein arbeitet, kommt vielleicht aus der Gastro-Vergangenheit zustande und dementsprechend, ich glaube, es sind wenige Dinge, worüber ich mich freuen würde, wenn man mich nachts weckt.
Also brauchst du viel Schlaf?
Nee, aber der sollte schon ja, gut verbracht werden, das heißt, ohne dass einen jemand stört.
Wofür bist du dankbar in deinem Leben?
Für ganz viele Dinge. Auf jeden Fall dafür, Kleinigkeiten wertzuschätzen, wie auch aus einem ja, vernünftigen Elternhaus zu stammen und deswegen überhaupt diese Möglichkeiten zu haben, sich beruflich wie privat ja, ausleben zu können. Ansonsten dafür, dass ich Lebensmittel sehr gut wertschätzen kann, was, glaube ich, auch bei vielen Leuten einfach nicht von Haus aus gegeben ist. Ja. Mhm.
Zu guter Letzt, vervollständige den Satz, ich kann nicht leben ohne.
Gutes Essen.
Ja, ich glaube, da sind wir in guter Gesellschaft. Ich finde auch, man sollte weniger Fleisch essen. Wenn man Fleisch isst und mag, dann sollte es sehr gut sein und man sollte auch sich wirklich darauf fokussieren, was man an Nahrungsmitteln zu sich nimmt und das auch wirklich wertzuschätzen.
Definitiv. Wertschätzung von Lebensmitteln wird immer mehr in den Fokus kommen. Ist ein Weg, glaube ich, wo sich jeder identifizieren kann mit, wenn man vielleicht auf einmal die Woche Fisch, einmal die Woche Fleisch zumindest zurückkommt. Ich denke, da wäre der ganzen Welt ein Stück weit geholfen und dem eigenen Körper vielleicht auch.
Ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich. Es war ein tolles Interview. Wir haben viele, viele tolle Dinge erfahren. Und Leute, bleibt gespannt. Ich denke, wir werden noch viel hören von Taste Religion.